Und heute zum Thema, was glauben Buddhisten?
Ja.
Dann ich lasse die.
Okay. Ja, die Frage, was Buddhisten glauben, die ist mir recht früh begegnet in meiner relativ kurzen Zeit als Buddhist. Im Vergleich zu meinem Alter ist es gar nicht so lange. Ich komme ursprünglich aus einem christlich, sogar jüdisch-christlichen Elternhaus, und als meine Eltern gemerkt haben, das hört mit dem Buddhismus bei ihm nicht auf, dann haben sie schon mal ein bisschen nachgehakt, und dann kam immer die Frage, was glaubt ihr denn eigentlich? Und dann konnte ich das ja gar nicht beantworten, weil wir eigentlich gar keinen Glauben postulieren. Aber diese Frage ist so oft gekommen, dass ich die irgendwann für relevant hielt, weil das ist nun mal auf unserem Hintergrund das, was man sich fragt, was glauben die Buddhisten eigentlich? Deswegen habe ich diesen Talk heute so genannt. Und vielleicht vorweg, ich bin eigentlich eher ein Suttanta-Lehrer, das heißt, ich lehre sehr gerne von dem, was der Buddha gesagt hat, von diesen alten Texten. Aber ich bin kein spiritueller Lehrer, der so aus seinen spirituellen Erfahrungen nimmt, sondern, und deswegen, wenn ihr mich gut vorbereitet kennenlernen wollt, dann müsstet ihr am Mittwoch kommen. Da geht es immer über die Lehrreden des Buddha. Und heute Abend bin ich aber nicht speziell so im Detail vorbereitet, sondern rede so aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich weiß, aber es ist nicht so streng vorbereitet. Deswegen mag da vielleicht auch mal ein Fehler reinrutschen. Ja, das, was ich heute Abend beantworten will oder versuche im Ansatz zu beantworten, sind drei Dinge. Einmal, was Glauben überhaupt im Buddhismus bedeutet, ob es da sowas gibt. Das zweite ist, was das dann wäre oder anders ausgedrückt, wozu sich die Buddhisten bekennen. Wobei das Wort Bekenntnis, das wollen wir uns auch noch ein bisschen anschauen, ob das überhaupt buddhistisch ist. Und als Beispiel dafür habe ich einen Text mitgebracht von der Deutschen Buddhistischen Union. Die haben tatsächlich ein buddhistisches Bekenntnis gedruckt, das sozusagen unsere Grundlage ist, um das anzuschauen, wofür die Buddhisten stehen oder was sie vielleicht glauben. Und als Folge davon werden wir dann sozusagen auch kennenlernen, was eigentlich den Buddhismus kennzeichnet oder anders gesagt, was aus Sicht der Buddhisten eine buddhistische Gruppe ist oder Buddhismus ist und was vielleicht nicht Buddhismus ist. Also ist jetzt zum Beispiel eine Achtsamkeitsgruppe, die aufgrund von buddhistischer Meditation sich trifft, sind die auch schon Buddhisten? Oder der Dalai Lama, da geht man irgendwie davon aus, dass er ein Buddhist ist, aber wann ist jemand ein Buddhist oder was verstehen die Buddhisten darunter? Und ich würde sagen, erstmal teile ich euch dieses buddhistische Bekenntnis aus. Dann habt ihr alle einen Text. Wollt ihr das mal so rumgeben? Das könnt ihr auch gerne behalten. So, dieser Buddha-Talk ist auch in Verbindung übrigens oder in Kooperation mit einer Gruppe, die sich letztes Jahr formiert hat, das ist die Buddhistische Religionsgemeinschaft, die so ein bisschen den Buddhismus vertritt in Hamburg gegenüber dem Senat, besonders bezüglich Religionsunterricht und so weiter. Und da sind viele, die dort mitarbeiten, sind wiederum in der Deutschen Buddhistischen Union. Das ist so eine Vereinigung in Deutschland, wo viele, viele buddhistische Zentren sich vereint haben. Und die haben diesen Text erstellt. Und wenn man irgendwie was suchen kann oder finden kann, wofür die Buddhisten stehen, habe ich mir gedacht, dann ist das das Beste, weil das ist die größte Vereinigung der Buddhisten in Deutschland. Und die ist auch in Verbindung mit einer anderen Vereinigung, Europäische Buddhistische Union und Weltunion der Buddhisten und so weiter. Deswegen habe ich das als Text genommen. Zuerst mal die Frage zum Glauben. Die Frage ist relativ leicht beantwortet. So wie man Glauben bei uns versteht, haben die Buddhisten eigentlich keinen Glauben. Aber dennoch haben sie das Wort Glaube, Sada, in mehrfacher Form sogar. Und das will ich erstmal zuerst erklären. Also wenn wir fragen, was glauben die Buddhisten, ist das natürlich auf dem Hintergrund, dass wir von den christlichen oder sagen wir so von den östlichen oder abendländlichen Religionen geprägt sind. Und das sind alles Glaubensreligionen. Also die drei großen Glaubensreligionen, die wir hier kennen, sind ja Christentum, Judentum und Islam, oder? Alles andere ist eher so in der Minorität. Ne? Welche noch?
Katholismus.
Ja, genau, das gehört ja zu den Christen. Ne? Die Christen haben die Katholen und die Evangelen und die Freikirchler und so weiter. Aber das sind die drei Religionen, mit denen wir eigentlich zu tun haben und von denen wir geprägt sind. Und deren Verständnis ist ja, dass es einen Gott gibt und dass, wenn man an diesen Gott glaubt, man sozusagen eine gute Destination hat. Und wenn man ihn nicht glaubt, dann hat man was verpasst, sozusagen. Einfach ausgedrückt. Und diese drei Religionen formulieren etwas unterschiedlich tatsächlich ein Glaubensbekenntnis. Und das wurzelt aber bei diesen drei Religionen überwiegend in der gleichen Tradition, dass es nämlich nur einen Gott gibt. Und damit sind diese Religionen sozusagen absolutistisch in ihrer Definition von dem, was sie glauben, dass sozusagen es einen Gott gibt und keinen anderen oder zumindest dieser Gott der Höchste ist. Und dann dieser Gott irgendwie einen Vertreter hat. Und wenn man an diesen Vertreter und diesen Gott glaubt, dann fängt man eigentlich an, dort Erfahrungen zu machen. Und aufgrund dieses Glaubens, den man dann halten sollte bis zum Endziel, werden dann Erfahrungen gemacht und darauf wird sich bezogen. Und das ganze religiöse Leben dreht sich sozusagen um diese Exklusivität, dass es diesen einen Weg, diesen einen Gott oder diese eine Überzeugung gibt. Und die aufzugeben wäre für Menschen aus einer Glaubensreligion wie ein Austritt aus der Religion, wie ein Fehltritt. Und da drin zu bleiben gilt als das bewahrende Element. Wenn man das mit dem Buddhismus vergleicht, wären wir tatsächlich noch nicht mal eine Religion, weil auch das Wort Religion kommt aus diesem Hintergrund. Religion im Lateinischen heißt ja wieder Instandsetzen eines alten Zustandes oder Wiedervereinigung, wenn man so will. Also wieder zurück zu dem Gott, von dem wir kommen. Für Buddhisten ist das aber, oder in buddhistischer Auffassung wäre das ein Widerspruch in sich, dass wir etwas verlassen haben, das mal perfekt ist und jetzt im Zustand sind, ist der unperfekt ist und wir in den wieder zurück sollen. Das kennen wir sozusagen aus der buddhistischen Überlieferung nicht, sondern die Buddhisten gehen davon aus, dass eigentlich erstmal an unserem Sein an sich nichts verkehrt ist. Also man könnte das vielleicht so sagen, dass da gibt es irgendwas, was wir nicht benennen können, was irgendwie wie ein Klumpen Gold, der in der Erde versteckt ist, wenn man ihn rausholt und poliert, sieht man, aha, es ist Gold. So eine Auffassung haben die Buddhisten zu dem, was wir vielleicht bleibend sind oder was wir waren. Aber der ist beschmutzt irgendwie, verdeckt, verborgen. Während in den Glaubensreligionen das ja so ist, dass da etwas vergeben oder angenommen werden muss. Also was, wir haben keine intrinsische Fehlerhaftigkeit sozusagen, sondern das ist dazugekommen sozusagen. Das wäre vielleicht das Einzige, was eine Brücke wäre zu den Glaubensreligionen, dass es da irgendwas gibt, woran wir nicht glauben, sondern was jemand gesagt hat, was wir nicht überprüfen können, bis wir es erfahren haben, dass es da irgendwas gibt, was uns ausmacht, was vielleicht jenseits dieses Daseins noch besteht. Aber dann ist für die Buddhisten logischerweise das vorher auch so gewesen. Also das kann nicht sozusagen entstanden sein und dann doch unvergänglich sein. Versteht ihr? Während für die Glaubensreligionen jemand erschaffen wurde und dann aber in Ewigkeit lebt, das wäre ein Widerspruch für den Buddhismus, weil wenn etwas in Ewigkeit in eine Richtung besteht, dann wäre logisch, dass es in die andere Richtung auch bestanden haben muss. Ja? Und das Zweite ist, dass der Buddha, und darauf beziehen sich ja die Buddhisten, verschiedene Entdeckungen gemacht hat, von der dann für sich gesagt hat, ich habe das Endziel erreicht, die sogenannte Erleuchtung. Und der Buddha hat gesagt, mit Glauben ist es so, es kann nur zwei Ausgänge haben. Also es kann richtig oder falsch sein, aber man glaubt es nur, weil man es nicht überprüfen kann. Also man kann etwas, was man glaubt, gehört in die Kategorie, es ist unüberprüfbar. Das unterscheidet sozusagen die Buddhisten, Dankeschön, sehr stark von den Glaubensreligionen, weil für uns Glaube sozusagen etwas nicht, etwas ist, was man, indem man es glaubt, nicht richtiger machen kann. Und wenn es richtig ist und man glaubt es, wird es dadurch auch nicht wirksamer, sondern man muss das sozusagen erst überprüfen oder kennenlernen. Das hat also entweder den Ausgang ist richtig oder ist falsch, und deswegen gilt es im Buddhismus als nichts Bleibendes sozusagen. Nichts, während die Glaubensreligionen ja sagen, also was man glaubt, und wenn man das festhält, also das ist wahr, weil ich es glaube, aber es wird für Buddhisten nicht dadurch wahr, dass man es glaubt, und man kann es auch nicht glauben, weil es wahr ist. Das ist für Buddhisten wie ein Widerspruch. Und da merkt ihr schon, dass für Buddhisten oder für den Buddha wahrscheinlich ursprünglich diese ganze Frage der Wirklichkeit eine Frage von persönlicher Erfahrung und Überprüfbarkeit sein muss. Und das unterscheidet den Buddhismus massiv von Glaubensreligionen. Das andere ist, dass das, was dann Glaubensreligionen sozusagen als Glaube formulieren, was man Bekenntnis nennen könnte, meist Dinge sind, die man eben nicht überprüfen kann und die einen gewissen Ausschlusseffekt haben. Also im schlimmsten Fall so, dass man sagt, man darf nichts anderes anbeten oder praktizieren als dies, alles andere wäre falsch. Ja, das gibt es. Ich will nicht sagen, in welcher Religion. Und dann gibt es ein bisschen moderatere Version, wo man sagt, für mich persönlich ist das richtig und alles andere ist falsch. Das ist schon ein bisschen toleranter, damit kann man auch gesellschaftlich gut leben. Und es gibt natürlich auch die Auffassung, dass jemand sagt, ich empfinde es als richtig, aber vielleicht verändere ich meine Meinung. Im Buddhismus ist Glaube allerdings nichts mit Unhinterfragbarem oder Unkritisierbarem zu tun hat. Im Buddhismus gibt es Glauben, aber eher im Sinne von einem Anfangsinteresse. Also zum Beispiel, wenn ich einen Menschen kennenlerne und diesen Menschen näher kennenlernen will oder mich sogar verliebe, habe ich in erster Linie erstmal Interesse. Und dieses Interesse, das bezeichnen wir manchmal als Glaube. Also wenn jemand zum Beispiel einen Lehrer kennenlernt oder von der Lehre des Buddha hört oder zu so einem Abend kommt und man denkt, vielleicht ist das interessant, dann entwickelt man ein Interesse und öffnet sich und gibt der Sache einen Vorschuss. Und diesen Vorschuss kennen wir. Der Vorschuss, der ist sozusagen in der Überlieferung des Buddha auch ein wichtiges Gut, um auf den Weg zu kommen. Das nennen wir Sadha. Das ist sowas wie Vorschussvertrauen oder Zutrauen. Und das wäre aber im Buddhismus kein Endziel, sondern nur der erste Einstieg. Weil der Buddha hat gesagt, ihr sollt niemandem folgen, nur weil ihr ihm glaubt oder weil ihr das gut findet oder weil das euch logisch erscheint, sondern ihr sollt das überprüfen. Ja? Und wenn man sich dann, aber es wird so überliefert im Buddhismus, dass jemand, wenn er einen Lehrer trifft, dass das Wichtigste ist, um diese Lehre zu hören und zu verstehen, dieses Anfangsvertrauen ist, die Sadha, dieses Vertrauen. Und das ist aber kein richtiger Glaube, der sozusagen sagt, ich glaube jetzt, was du sagst, sondern das ist ein Vorschuss, wie ein sich öffnen, damit man überhaupt erstmal in Kontakt kommt mit der Sache. Und dann ist in buddhistischer Überlieferung notwendig, dass man dann die Sache hört, sich richtig dafür öffnet, sie memoriert damals, weil es hat man erstmal alles memoriert, nicht durch Texte oder so gelernt, und dann reflektiert und für sich selber verifiziert, inwieweit man das annehmen will. Und dann Erfahrungen macht mit dem, was man da gehört hat oder was man dann praktiziert, und durch diese Erfahrungen man dann zu einem Punkt kommt, den nennt man nicht mehr Glaube oder Vertrauen, den nennt man zugesicherte Zuversicht, wörtlich genommen, also eine auf Erfahrung und eigener Sicht beruhende Zuversicht, die im Buddhismus schon eine Art Verwirklichung oder Veränderung meines Zustandes ausdrückt. Also wenn jemand auf Vertrauen hin sich mit dem Buddhismus beschäftigt oder mit einem buddhistischen Lehrer und fängt an zu praktizieren, dann ist das größte Ziel erstmal, dass dieser Mensch das, was er da gelernt hat oder erfahren hat, für sich so praktiziert, dass er die Erfahrung, von der erzählt wird, für sich selber sich zu eigen machen kann. Und das nennen wir dann nicht mehr Vertrauen oder Glauben, sondern Zuversicht, also nicht wankende Zuversicht. Das ist sogar ein Zustand, den man nie wieder verlieren kann. Und dann ab da hat man selber gemerkt, dass sozusagen das, was da gelehrt wird oder was man über sich erfahren hat, dass da so viel Essenz drin ist, dass man selber dann diesen Weg weitergehen will. Und dann kommt noch mehr dazu. Aber dann ist eigentlich dieses Thema Vertrauen, Glauben, Vertrauen und Zuversicht abgeschlossen. Diese Zuversicht bleibt, die beinhaltet auch die Überzeugung, dass man selber in der Lage ist, das zu erreichen, was der Buddha für sich erreicht hat. Aber das ist für uns eine Verwirklichung, eine Veränderung, die durch die buddhistische Praxis oder durch das Lernen des Buddha Dhamma oder Dharma zustande kommt, die nicht sozusagen als Glaube bestehen bleibt, sondern nur als diese Zuversicht, diese innere Zuversicht. So, das so als Abgrenzung zu dem, was Glauben bedeutet. Jetzt will ich mit euch dieses buddhistische Bekenntnis anschauen. Und da stolpert man schon über das Wort Bekenntnis, weil nach dem, was ich eben gesagt habe, man gar nicht wirklich behaupten könnte, dass die Buddhisten etwas wirklich bekennen. Ja? Weil ein Bekenntnis ich habe mal nachgedacht hier in Vorbereitung auf diesen Abend, wo ich eigentlich in den alten Texten des frühen Buddhismus das Wort Bekennen in diesen Ursprachen wiedergefunden habe. Und das ist nur im Sinne von, ich bekenne, etwas getan zu haben. Also praktisch das, was wir auch kennen, ich musste bekennen, ich habe 10 Euro aus der Dose genommen oder sowas. Ja, diese Art von Bekenntnis, aber die erledigt sich damit, wenn man das in Ordnung gebracht hat, dann ist dieses Bekenntnis praktisch, hat sich damit erfüllt. Aber ein Bekenntnis im Sinne von ein lebenslanges Aufrechterhalten von etwas, was ich angenommen habe, aber nie überprüfen kann, das gibt es eigentlich nicht. Deswegen nehme ich an, dass die DBU in Anlehnung an das christliche Glaubensbekenntnis das Bekenntnis genannt hat. Und ich finde es auch nicht verkehrt, weil Menschen möchten ja wissen, wozu bekennen sich die Buddhisten. Ja, man kann das Wort Bekenntnis vielleicht auch so verstehen, zu welcher Ethik bekennst du dich? Aber ich glaube, heute würde das niemand mehr sagen, zu welcher Ideologie bekennst du dich? So könnte man auch ja argumentieren, dass das Wort Bekenntnis einfach sozusagen sagt, womit stimmst du überein? Und in dem Sinne vielleicht ein Bekenntnis im Sinne mit, womit stimmen die Buddhisten überein? So, das Erste, was man hier liest, die ersten drei Punkte, die auch dick gedruckt sind, sind Buddha, Dharma und Sangha. Ich lese das erste Mal vor. Ich bekenne mich zum Buddha. Und hier müsste ich gleich einen Stopp machen, weil nach dem, was ich eben erklärt habe, müsste es vielleicht eher im buddhistischen Sinne heißen, ich vertraue dem Buddha. Ja? Oder wenn man Erfahrungen hat mit dem Buddha, dann ich habe eine unverrückbare Zuversicht in dem Buddha. Ja, das wäre das, was man aus buddhistischer Weise vielleicht besser formulieren könnte, aber hier steht eben nur mal, ich bekenne mich zum Buddha als meinem unübertroffenen Lehrer. Er hat die Vollkommenheiten verwirklicht und ist aus eigener Kraft den Weg zur Befreiung und Erleuchtung gegangen. Aus dieser Erfahrung hat er die Lehre dargelegt, damit auch wir endgültig frei von Leiden werden. So, dann kommt ein Abschnitt über Dharma, den möchte ich auch erstmal gleich vorlesen. Ich bekenne mich zum Dharma. In unserer Tradition sagen wir Dhamma. Dharma ist die Lehre des Buddhas als auch die Realität oder die Gesetzmäßigkeit der Natur. Das hat verschiedene Seiten, dieses Wort Dharma. Man kann auch sagen die Wirklichkeit oder der Zustand, aber in diesem Fall heißt es stärker die Lehre des Buddhas, das, was er erkannt hat. Das steht auch direkt dahinter, der Lehre des Buddha. Sie ist klar, zeitlos und lädt alle ein, sie zu prüfen, sie anzuwenden und sie zu verwirklichen. Das Dritte ist, ich bekenne mich zum Sangha. Das ist ein indisches Wort für eine Gemeinschaft. Also ein Sangha zur Zeit des Buddha hätte auch zum Beispiel ein Vorstand in einem Dorf, hätte auch ein Sangha sein können. Also eine Community sozusagen oder eine Vereinigung von Menschen. Aber es ist angewandt ursprünglich für den Orden des Buddha und im eigentlichen Sinne für alle, die in den Dharma und in den Buddha-Dharma eingetreten sind. Die Gemeinschaft derer, die den Weg des Buddha gehen und die verschiedenen Stufen der inneren Erfahrung und des Erwachens verwirklichen. So, diese drei Abschnitte und einer später sind die einzigen, die in diesem Text das Wort Ich bekenne mich haben. Und tatsächlich ist auch so, dass diese drei ersten Punkte am ehesten eine Art buddhistisches Bekenntnis darstellen, weil wir, das hat ja eine Vorlage, eine altertümliche Vorlage, die habt ihr ja gerade gehört. Darf ich mal dein Heft haben? Das, was Shai vorhin eingangs rezitiert hat, ist nämlich genau die Vorlage für diesen Text. Ja? Also dieses Itipiso, Bhagavad, das, was sie vorhin vorgetragen hat. Was da nur in diesem Text etwas verändert ist, dieser Text geht auf die Zeit des Buddha zurück und war tatsächlich das, was Leute so spontan gesagt haben, wenn sie Vertrauen im Buddha gesagt haben. Er ist wirklich ein Erhabener, er hat es wirklich erkannt. Er ist wirklich der Lehrer von Göttern und Menschen und so weiter. Dies ist so eine Standardformulierung, die Buddhisten, besonders alte Buddhisten, immer in der gleichen Weise rezitieren, die schon eine Art Bekenntnis zum Buddha darstellt, aber so als Entdeckung. Und die hat diese beiden Stufen, dass man diese drei Texte sowohl als Praxis reflektieren kann, dann nennt man das Reflexion bei uns, Buddhanusati in Pali und Dhammanusati und so weiter. Und wenn das jemand aber für sich selber geschaut hat, verwirklicht hat, erkannt hat, dann sprechen wir von einem Ausdruck der Zuversicht. Also dann wird jemand das sagen, als Bekenntnis sagen, ich habe wirklich erkannt, der Buddha wusste, wo es lang geht. So ist es mir mal gegangen. Ich habe mal irgendwann, dem ich schon lange Buddhist war, damals lebte ich in Kanada, einen ganz alten Text gelesen, in Vinaya. Da hatte ich schon lange studiert, Buddhismus studiert. Und in diesem Text ist mir plötzlich der Buddha so klar vor Augen gewesen. Ich wusste, wow, von allem, was ich gelernt habe, der wusste wirklich Bescheid. Und da hatte ich dieses Erlebnis, dass für mich der Buddha der Erhabene, der Erwachte wurde. Ja, es gibt dies beide, dass man das liest und chantet, um das zu reflektieren. Und auch, dass man dieses Erlebnis hat, wow, er hat wirklich gewusst, wie der Weg zu ewigem Glück, wo der liegt. Aber es ist kein Bekenntnis, das jemand annehmen muss, sozusagen, sondern es ist entweder eine Praxis oder eine Eigensicht, die man gewinnt durch die Praxis. So, der erste Punkt hier ist etwas verändert. Ursprünglich hieß der, er ist wirklich der Erhabene, ein Vollendeter, also jemand, der am Ziel angekommen ist, ein vollkommen Erwachter oder Erleuchteter, perfekt in Wissen und Wandel, also er hat alles erkannt, was erkannt werden sollte, und er hat einen Wandel geführt, der dementsprechend war. Er ist der glücklich Gegangene, Kenner der Welten, ein unübertrefflicher Meister, belehrbarer Person, Lehrer der Menschen und himmlischen Wesen, der Erwachte, der Erhabene. So, das ist dieser alte Text, der aber etwas verändert wurde, weil in dieser Gemeinschaft von Buddhisten, die wir heute sind, auch spätere Traditionen vertreten sind. Und gerade in der DBU sind viele Traditionen vertreten, die eine andere Interpretation als der alte Buddhismus über den Buddha selber haben. Und die haben deswegen eine ganze Kleinigkeit verändert. Die haben nicht nur gesagt, er ist der unübertroffene Lehrer, das steht auch in dem alten Text drin. Das ist das, wo man schon mal sagen kann, da sind sich alle Buddhisten eigentlich einig, dass der, von dem diese Entdeckung kommt, der die Erleuchtung entdeckt hat und gelehrt hat, aufgrund dessen wir dann angefangen haben, buddhistisch zu praktizieren, dieser historische Buddha Gotama oder Gautama ist. Und dann heißt es da aber, er hat die Vollkommenheiten verwirklicht. Das schließt jetzt eine Gruppe von Buddhisten mit ein, die die sogenannten Vollkommenheiten praktizieren. Das ist ein Wort, das heißt auf Sanskrit Paramitas und in Pali Paramis. Das heißt Vollkommenheiten. Und das ist eine spätere Tradition, wo man den Weg, bis der Buddha in sein letztes Leben gekommen ist, stärker als Praxis betont, was es im alten Buddhismus zur Zeit des Buddha noch nicht gab. Ich lese euch das aber mal kurz vor, weil diese Paramis sind sehr bekannt. Und zwar, das sind 6 Punkte, das sind Mahayana-Punkte, falls ihr das mal gehört habt. Es gibt den alten Buddhismus und dann gibt es so eine Art Reformbewegung im Buddhismus, die heißt Mahayana. Die haben den Buddha etwas anders interpretiert und haben als Schwerpunkt diese 6 Paramitas. Das erste ist Großzügigkeit, das zweite ist Ethik, das dritte ist Geduld, das vierte ist Anstrengung, das fünfte ist hohe Meditation und das sechste Weisheit. So, diese 6 Punkte sind nicht im ursprünglichen Buddhismus zu finden, sind aber identisch mit einem sogenannten sukzessiven, graduellen Weg im Buddhismus. Ja? Und darauf bezieht sich das, er hat die Vollkommenheiten verwirklicht. Er ist aus eigener Kraft den Weg zur Befreiung und Erleuchtung gegangen. Das ist das, was alle Buddhisten glauben, dass der Buddha nicht durch einen anderen Lehrer, sondern durch das Entdecken der Wirklichkeit, wie sie ist, durch seine eigene Anstrengung, erst durch eine Anstrengung in einer recht unfruchtbaren Art und Weise, nämlich durch körperliche Kasteiung, die er dann aufgegeben hat, hat er diesen sogenannten mittleren Weg entdeckt und dann gemerkt, dass es jenseits der Extreme liegt, dass überhaupt alles jenseits der Extreme liegen muss. Und hat dann zwischen dieser Weltflucht und Weltzugewandtheit dazwischen sozusagen meditiert und hat diese starke Kasteiung aufgegeben. Und das ist was, was sich auch philosophisch durch die ganze Lehre des Buddha zieht, der sogenannte mittlere Pfad oder mittlere Weg, was man in allen buddhistischen Schulen wiederfindet, der Weg zwischen den Extremen. Ich will euch mal ein Extrem sagen, das ich am Anfang erwähnt habe. Nur das ist richtig, alles andere ist falsch. Das wäre ein Extrem. Ja? Ein anderes Extrem ist zu sagen, gar nichts ist richtig, man kann überhaupt nichts wissen. Ja, der Buddhismus steht sozusagen, das ist allen buddhistischen Schulen gleich, auf diesem sogenannten mittleren Pfad zwischen den Extremen von Ansicht und Extremen von Meinung und Extremen von Handlungen auch. Und er hat eben durch seine eigene Praxis Befreiung und Erleuchtung erlangt. Und das Wort Befreiung und Erleuchtung ist für manche Schulen zweierlei und für manche ist es eine Sache. Befreiung, im späteren Buddhismus gibt es eine Befreiung, die noch nicht vollständig ist, aber die eigentliche Erleuchtung hat nur ein Buddha. Im alten Buddhismus kennt man das nicht so. Der Buddha hat gesagt, ja, es gibt Befreiungserlebnisse, dass man sozusagen für eine gewisse Zeit durch, zum Beispiel durch Meditation oder durch liebevolle Güte, einen Zustand der Hingewandtheit zu allen Wesen und des Friedens erlangen kann. Das kann man als Befreiung bezeichnen, aber den kann man wieder verlieren. Ja, das nennt man Cetta-Vimutti. Und wenn dann aber auch noch die Erkenntnis der Wirklichkeit aller Wahrnehmung dazukommt, weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt jetzt so schnell, wenn das beide zusammenkommt, dann passiert Erleuchtung. Ja? Hat hier niemand erlebt, deswegen können wir da nur erzählen, was andere erlebt haben. Aber wenn jemand die Befreiung des Herzens, sagt man, und die Befreiung durch Weisheit vollendet, dann ist er unwiederbringlich frei von allen Befleckungen und sein Geist ist sozusagen befreit, erleuchtet. Das ist identisch dann. Dann ist Befreiung und Erleuchtung identisch. Aus dieser Erfahrung heraus hat er die Lehre dargelegt, damit auch wir endgültig frei von Leiden werden. So, das erste ist richtig in dem Satz und das zweite muss man erklären. Natürlich hat der Buddha das wiederentdeckt. Ja. Er sagt selber nicht, dass er das zum ersten Mal entdeckt hat, sondern er hat gesagt, das ist wie mit einer Stadt, die irgendwie überwuchert ist im Dschungel und niemand mehr kennt. Und ich habe den Pfad zu dieser Stadt wiederentdeckt. Oh, da ist ja eine Stadt, eine alte Stadt, die es gab. So ähnlich hat er den Dhamma wiederentdeckt, aber vor ihm haben den auch andere entdeckt. Das heißt, der Buddha hat keinen Alleinheitsanspruch für das, was er entdeckt hat. Und das ist dem Buddhismus auch typisch. Es gibt im Buddhismus nichts, wo wir sagen könnten, das kann man nur im Buddhismus finden. Sondern Buddha hat immer selber gesagt, das, was ich entdeckt habe und was ich lehre, das werden alle, die mit Weisheit sozusagen unterwegs sind, die werden das auch entdecken. Sozusagen. Es gibt kein Monopol. Es gibt deswegen auch, kann es gar nicht einen Gott geben, von dem man immer abhängig ist, weil es geht im Buddhismus nur darum, die Wirklichkeit so zu entdecken, wie sie ist. Und wenn die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, wenn wir sie entdecken, kann sie sich eigentlich nicht unterscheiden von jemand anders, der sie auch entdeckt. Deswegen gibt es kein Monopol auf Wahrheit sozusagen. Deswegen auch keine Ausschließlichkeit im Grunde genommen. Und übrigens auch keine Möglichkeit zu sagen, dass jemand zum Beispiel nicht Buddhist ist. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt zu hören, aber es Überhaupt den Buddhismus gibt es ja gar nicht. Und was ein Buddhist ist, das Wort ist ja ein europäisches Wort. Ne? Aber zu sagen, man könnte im Buddhismus nicht wirklich sagen oder von Buddhas Entdeckung her, dass es überhaupt irgendein Wesen gibt, das nicht auf einem Weg der Entwicklung mit sich ist. Ja? Und auch wenn diese Entwicklung nicht abgeschlossen ist, sind alle Wesen irgendwie auf dem Weg der Entwicklung. Deswegen gibt es nichts im Buddhismus, was nicht auch anderen Menschen zu eigen ist. Zum Beispiel Ethik oder kennt ihr, wisst, kann man sagen, dass nur die Buddhisten meditieren oder nur die Buddhisten Weisheit haben? Kann man nicht. Das ist was, das jeder praktizieren, jeder entdecken kann. Deswegen kann man eigentlich auch nicht sagen, dass es sozusagen im Buddhismus einen Nicht-Buddhisten gibt, ja, ehrlich gesagt. Es gibt sozusagen nicht jemanden, der gläubig und ungläubig ist, sondern es gibt nur verschiedene Stufen, wo diese innere Entwicklung mit sich selber, die Weiterentwicklung, vielleicht, man ist da auf verschiedenen Stufen, aber man kann nicht wirklich sagen, dass aus buddhistischer Sicht jemand eigentlich ein Nicht-Buddhist ist, also draußen anstatt drinnen. Das gibt es nicht. So, der nächste Abschnitt ist über Dharma, über das, was der Buddha gelehrt hat. Ich bekenne mich zum Dharma. Der Lehre des Buddha, sie ist klar, zeitlos und lädt alle ein, sie zu prüfen, sie anzuwenden und zu verwirklichen. Und das ist das Herzstück des Ganzen. Wenn ich das mal in dem Alten, das ist genauso übernommen, wie es zur Zeit des Buddha auch formuliert wurde, gut dargelegt vom Erhabenen ist der Dhamma, erfahrbar hier und jetzt. So, das erste Kennzeichen ist, er ist unmittelbar im Hier und Jetzt erlebbar. Ist also sozusagen nicht gebunden an irgendwelche Umstände, sondern das, was der Buddha vor 2500 Jahren mit sich erlebt hat, kann jeder hier und jetzt für sich auch erleben. Das ist der Anspruch des, nicht erst in einem späteren Zustand oder nach einem späteren Geburt oder nach dem Tod, sondern hier und jetzt. Das ist das erste Kennzeichen. Das zweite ist, es ist zeitlos, akaliko und unmittelbar. Dieses Wort akaliko heißt zeitlos und direkt oder unmittelbar. Das heißt, es ist nicht gebunden an eine bestimmte Zeit, an einen bestimmten Ort und auch nicht an einen Vermittler. Also es gibt niemanden, der sozusagen für dich etwas tut, damit du irgendwo hinkommst, sondern du selber kannst das hier und jetzt unmittelbar für dich erleben. Sodass der Anspruch des Buddhismus ist sozusagen oder der Lehre des Buddha, wenn etwas wirklich wahr ist, dann muss es für dich genauso funktionieren wie für den Buddha selber. Das heißt also, es gibt nicht jemanden, ich muss nicht eine andere Existenz annehmen, um das zu erleben, sondern es ist im Hier und Jetzt erlebbar. Das nächste ist, er lädt alle ein, für sich selbst zu schauen. Das ist das Supermoderne am Buddhismus, das Ehipassiko. Der Buddhismus sagt nicht, du musst es glauben, sonst geht gar nichts, sondern er lädt dich ein, das für dich selbst zu verifizieren, zu überprüfen. Ja. Deswegen finde ich den Buddhismus, ehrlich gesagt, super attraktiv, weil er nicht sagt, es gibt nichts, was du nicht in Frage stellen dürftest, sondern im Gegenteil, bitte stell das in Frage für dich selber und schau für dich selber. Er lädt ein, es für dich selbst zu überprüfen. Das nächste ist Pali Upanayako. Und führt zum höchsten Ziel. Also der Dhamma hat tatsächlich ein Versprechen, das schon, dass es im Hier und Jetzt zu dem höchsten Ziel führen kann, nämlich der Befreiung von Leid oder der gleichen Erfahrung, die der Buddha gemacht hat. Und das Letzte, und ist von denen, die ihn praktizieren, selbst erkennbar. Ja, das ist sozusagen dann die kleine Stellschraube da drin. Der Buddhismus sagt schon, dieses hohe Ziel ist erreichbar, aber nicht für den, der nicht praktiziert. Also es ist in Wirklichkeit schon so, dass der Weg zu diesem Endziel sehr, sehr weit oder groß oder schwer ist. Es war nicht unerreichbar, aber es ist nicht erreichbar ohne Praxis, ohne einen Pfad zu beschreiten. Ja? Nicht durch Annahme, durch Glauben, sondern durch etwas Praktizieren. So, und dann der letzte Punkt von diesem ersten Block. Ich bekenne mich zum Sangha, der Gemeinschaft derer, die den Weg des Buddha gehen und die verschiedenen Stufen der inneren Erfahrung des Erwachens verwirklichen. Das ist eine schöne Zusammenfassung auch dieses alten buddhistischen, wenn man so will, Bekenntnis, dass man nämlich davon ausgeht, dass die dem Buddha in der ersten Generation nachgefolgt sind und die Erleuchtung erlebt haben und die darauf folgend nachgefolgt sind, dass die auf eine authentische, sinnvolle Weise praktiziert haben und dass es sinnvoll ist, sich dieser Praxis und dieser Gemeinschaft anzuschließen. So, das macht den Buddhismus zu einer Gemeinschaftserfahrung. Ja. Im Buddhismus ist es nicht so, dass man die Dinge alleine verwirklichen kann, sondern man braucht diese Unterstützung durch jemanden, der praktiziert und einen Schritt weiter ist. Darin begründet sich auch vielleicht ein Lehrer-Schüler-Verhältnis für den ersten Teil, nicht für immer, aber für den ersten Teil des Weges, dass man jemanden kennenlernen muss, der ein bisschen mehr davon verwirklicht hat und der zu dieser Gemeinschaft gehört, die man, wenn man genau betrachtet, ist dieses Wort Sangha, heißt nicht unbedingt Ordensgemeinschaft. Das ist nur in der Weise, wie es sich sozusagen äußerlich formiert. Aber das Wort Sangha beim Buddha hieß eigentlich die Gemeinschaft derer, die etwas verwirklicht haben, zumindest die erste Stufe der Verwirklichung erreicht haben. Das ist unser direkter Bezug sozusagen. Wenn jemand, der neben mir etwas erreicht hat, ist mein Beispiel, mein Vorbild und meine Gemeinschaft. Und was hier weggelassen ist, was zusammengefasst in die verschiedenen Stufen der Verwirklichung. Es gibt verschiedene, also die Erleuchtung kommt sozusagen nicht nach buddhistischer Überlieferung, nicht mit einem plötzlichen Schlag und dann ist alles vorbei. Man wacht morgens auf und man ist erleuchtet, sondern der Buddha hat gesagt, das ist ein stufenweiser Weg. Da kommen kleine Veränderungen, auf denen dann die nächste Entwicklung aufbaut. Und dann kommt eine Stufe, die nennt man im alten Buddhismus den Stromeintritt, in einen Strom des Dhamma eintreten. In der späteren Generation hat man das mit Bodhisattva-Stufen verglichen, aber welche Tradition man auch ist. Ein Buddhist praktiziert so lange, bis er diese erste Erfahrung hat, die unveränderlich ihn auf diesem Weg hält. Und von dieser Erfahrung, die wird auch oft Dhamma, das Öffnen des Dhamma-Auge genannt. Das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Wenn jemand das erlebt hat, hat er für sich selber aus dem Gehörten durch eigene Sicht und Erfahrung erkannt, wo der Weg lang geht. Und er ist dann ab diesem Moment kann nicht mehr von diesem Weg abkommen. Also wenn er noch viele Leben hätte, falls es Leben danach gibt, dann würde er trotzdem auf diesem Weg bleiben. Oder wenn es in diesem Leben noch zum Ziel kommt, ist er gesichert auf diesem Weg. Man sagt von so jemandem, wie ich am Anfang gesagt habe, dass er ein unwankendes, unerschütterliches Vertrauen hat in diesen Weg und den Buddha als seinen Lehrer und dass er sogenannt unabhängig von anderen in der Lehre des Lehrers ist. Ja, unabhängig von anderen in der Lehre des Lehrers. So jemand ist auf dem Weg. Das ist unveränderlich. Ja. Der mag noch viel lernen, aber der hat etwas für sich verwirklicht, was unwiederbringbar ihm gehört. Ja. Gut. Was danach kommt, ist eigentlich kein Bekenntnis, sondern ist ein Teil der Lehre des Buddhas, das sind Punkte, die man, wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt, das sind die ersten Punkte, die man hört und die letzten, die man wirklich versteht. Ja, das sind die sogenannten vier edlen Wahrheiten, in denen der Buddha seine Entdeckung zusammengefasst hat. Da steht hier auch nicht, ich bekenne mich zu denen, weil die sind auch kein Bekenntnis. Hier steht glücklicherweise, ich habe festes Vertrauen. Also man hat irgendwie Vertrauen, dass diese Formulierung vom Buddha tatsächlich den Weg zusammenfasst. Und in diesem Abschnitt hier in dem Text sind die auch gleich ein bisschen erklärt. Aber ich will sie erstmal so wiedergeben, wie der Buddha sie genannt hat. Der Buddha hat gesagt, es gibt Leiden. Ja, es gibt Leiden. Es gibt eine Ursache des Leidens. Es gibt ein Ende oder eine Auflösung und ein Erlöschen des Leidens. Und es gibt einen Weg, der zu dem Ende dieses Leidens hinführt. Das ist sozusagen die primäre Zusammenfassung der Entdeckung des Buddha. Nun muss ich mal mit dem Wort Leid anfangen. Ja? Es gibt Leid, klingt nicht so attraktiv. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir alle dem zustimmen würden, weil das Leben ist tatsächlich leidvoll in der Erfahrung. Ja? Für alle Wesen. Ja? Die ganze Natur leidet irgendwie. Also ich hatte gerade eine Hüft-OP letztes Jahr und mein Vater ist vor kurzem gestorben. Ich muss zugeben, das Leben ist letztendlich überwiegend ganz schön viel Mühe und Enttäuschung. Das klingt nicht sehr attraktiv, aber der Buddha hat gesagt, wenn wir uns auf diese Wahrheit einlassen könnten, dass die Dinge eigentlich letztendlich unzufriedenstellend sind, dann würden wir leichter erkennen, was zufriedenstellend ist. Ja? Deswegen manche übersetzen dieses Wort für Leiden, Dukkha, auch unzufriedenstellend, unsatisfactory. In Wirklichkeit, sozusagen außerhalb dieser Erfahrung betrachtet, gibt es aber gar kein Leid. Ja? Weil Leid an sich, kann man das kaufen, man kann nicht 10 Kilo Leid kaufen. Ja? Man kann das auch nicht handeln oder so, sondern Leid ist letztlich eigentlich nur eine subjektive Erfahrung. So, im Grunde genommen sagt der Buddha, deine Erfahrung ist Leid, solange du sie als Leid erlebst. Ja? So, wenn ein Buddhist oder überhaupt ein Praktizierender zu dem Punkt kommen sollte, dass das Leid aufgelöst ist, gibt es immer noch Leid in der Welt und er wird immer noch Schmerz empfinden und er wird sich bei heißem Wasser verbrennen und beim kalten wird er frieren. Der Unterschied ist nur, dass er davon sein inneres Erleben nicht mehr total abhängig gemacht hat, sozusagen, dass er frei ist und das als Wahrnehmungserfahrung sieht und deswegen löst sich für ihn das Leiden am Leiden auf. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell, aber Leiden ist im Grunde genommen absolut gesehen gar nicht vorhanden, ja? Ja, sondern es ist eine Erfahrung. Leiden ist eine Erfahrung. Und die Erfahrung von Leid, die wiederholt sich so lange, bis wir sie auflösen können. Und diese vier Punkte, die hören sich sehr einfach an, ja? Dass alles Leben im Daseinskreislauf leidvoll ist, klingt gar nicht mehr so attraktiv heutzutage, aber die hören sich so einfach an, sind aber zutiefst das, was man erst am Ende des Weges wirklich für sich verwirklichen kann, was man wirklich zutiefst erst versteht, wenn man am Ende des Weges ist. Ja. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so sinnvoll, die jetzt im Detail zu erklären, aber hier sind noch so ein paar Nebenbemerkungen, die zu dem gehören, wofür Buddhisten stehen, dass nämlich die Ursache des Leidens Gier, Hass und Verblendung ist. Das klingt vielleicht auch ein bisschen altmodisch, aber da steckt, das ist so ein bisschen alter Sprachgebrauch, den wir aber als Buddhisten jetzt inzwischen so gut kennen, dass wir den übernehmen. Gier ist das Verlangen. Ja? Tanha heißt es. Die Lust, etwas zu haben, was ich nicht haben kann. Hass ist sozusagen das Gegenteil von dieser Erfahrung, dass ich nämlich etwas nicht haben will, das ich habe. Ja? Und das Letzte ist einfach die Unwissenheit zu wissen, dass die Dinge anders sind, als ich sie interpretiere. Also Unwissenheit ist, Verblendung ist Unwissenheit, die zutiefst liegende Unwissenheit der Realität. Und das andere ist Aversion und, wenn man so will, Anhaftung oder Wollen. Ja, das sind, so hat der Buddha diese drei Wurzeln in unserem Erleben bezeichnet, die jede Erfahrung trüben können. Und das Ziel des Das, was eigentlich Erleuchtung bedeutet im Buddhismus, ist, dass diese auf positive Erfahrung ausgerichtete Programmierung, ja, die im Gegenteil, also im Kehrschluss, Ablehnung von negativen Erfahrungen hat, die aufzulösen, indem sich Unwissenheit auflöst. So, das Erlöschen wird hier beschrieben als der edle, achtfache Pfad. Das ist wieder sowas, was man erklären muss. Dass der Buddha hat für seine Schüler acht Punkte genannt, die sozusagen so eine Autobahn darstellen oder eine Straße darstellen, auf der man praktizieren soll. Da ist das erste positive Ansicht, ja? Sichtweise, Ansicht. Wie man die Dinge sieht, so wird man damit umgehen. Heißt rechte Ansicht. Das zweite ist rechte Motivation oder Gesinnung. Das dritte ist rechte Rede oder Handeln. Rechte Rede, also rechte Art, über Dinge zu reden, die richtige Art zu handeln, die richtige Art der Lebensführung oder des Lebensstils. Und dann kommen die Dinge, die ohne Meditation nicht mehr gehen und zur Meditation hinführen. Das ist die rechte Anstrengung zu praktizieren, die rechte Achtsamkeit, heute ganz beliebt, Achtsamkeit, die dann zum Ende zum Ziel führt, die rechte Meditation oder Sammlung. Und das ist, was man nicht nur Meditation nennen dürfte, dieses Wort Samadhi, was da steht, sondern es ist die rechte innere Erfahrung von Herzensruhe. Das ist eigentlich schon ein übernatürlicher Zustand. Das, was man erreichen will durch Meditation, ist dieser ruhige, innere, friedvolle Zustand, der einem hilft, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, der zum Loslassen führt. Diese 8 Dinge sind auch nicht Dinge, die man irgendwie im Glauben annimmt oder lernt und sagt, so ist es und fertig, sondern das sind eigentlich nur Hinweise, wie man parallel sowohl den Bereich von Ethik schult oder sich im Bereich von Ethik schult, im Bereich von Meditation und von Weisheit. Ja? Die umfassen, diese 8 Punkte umfassen diese 3 Bereiche. Gut, dann steht hier, ich bekenne mich zur Einheit aller Buddhisten. Das ist das Einzige, was sich im ursprünglichen Buddhismus, noch nicht mal in der Mahayana oder Vajrayana, also in späteren Traditionen, überhaupt finden kann. Ich bekenne mich zur Einheit aller Buddhisten und begegne allen Mitgliedern dieser Gemeinschaft mit Achtung und Offenheit. Wir folgen dem Buddha, unserem gemeinsamen Lehrer. Wir sind bestrebt, seine Lehre zu verwirklichen. Ethisches Verhalten, Sammlung und Weisheit führen zur Befreiung und Erleuchtung. Da ist viel richtig, aber der erste Satz, ich bekenne mich zur Einheit aller Buddhisten, den habe ich noch nicht mal unter Buddhisten gehört. Also ich habe noch nie gehört, dass es überhaupt die Idee gibt, dass es eine Einheit aller Christen gäbe. Habt ihr davon mal gehört? Oder Einheit aller Muslimen oder Einheit aller Menschen? Ich glaube, das ist einfach ein Wunsch, ja, der ausdrücken soll, wir wollen uns achten, wenn wir auf dem gemeinsamen Weg sind. Aber es gibt auch im Buddhismus nicht die Vorstellung, dass es eine große Gruppe von Buddhisten gibt, die alle gemeinsam das Gleiche praktizieren. Der Buddhismus ist eigentlich vom Ursprung her etwas anarchistisch, um ehrlich zu sein. Ja, es gibt keine Kirchenleitung oder Hierarchie, die über einen lokalen Bereich hinausginge. Also wenn ich in der Geschichte des Buddhismus schaue oder in dem Ursprung des Buddhismus, dann ist die einzige Einheit die derer, die an einem Ort, zum Beispiel ein Orden, dazu gehören aber auch dann Laien, zusammen praktizieren. Die sollen eine Praxis, eine Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele sozusagen sein. Die sollen richtig intensiv sich austauschen, Freundschaften schließen, spirituelle Freundschaften und sollen Dinge gemeinsam, demokratisch übrigens, entscheiden. Das gibt es schon, dass es eine lokale oder auf eine Gruppe bezogene Einheit der Praktizierenden gibt. Insofern kann man nicht sagen, dass es im Buddhismus gibt es eigentlich vom Ursprung her nicht den Gedanken, dass man alle vereint unter einer Organisation. Dennoch hat der Buddhismus natürlich Politik beeinflusst und die Politik hat Buddhismus beeinflusst und in Ländern wie Südostasien haben manchmal Könige einen sogenannten Sangha-Rat eingesetzt oder einen Patriarchen in China oder so. Es gibt schon solche so von oben organisierte buddhistische Vereinigungen und wir haben die auch, nur haben die nicht das Ziel, sozusagen alle zu vereinen oder richtungsweisen zu geben. Wir haben in Deutschland, wie eben erwähnt, zum Beispiel die Buddhistische Union, hier in Hamburg die Buddhistische Unionsgemeinschaft. Ist aber eher von unten, also die treffen sich, um sich gemeinsam nach außen als Buddhisten zu präsentieren und Dinge auch zu regeln. Und natürlich sagt der Staat dann, jetzt haben wir eine Adresse, sagt doch mal ihr Buddhisten, wie ihr das und das findet oder sagt doch mal, wie macht ihr das? Oder die haben eine Anlaufstelle dann natürlich. Der Staat kann das instrumentalisieren. Aber im buddhistischen Verständnis gibt es nicht sowas wie einen römischen katholischen Staat oder sowas. Das wäre eigentlich unbuddhistisch, sondern es geht nur an eine Gruppe oder maximal eine geografische Region, wo Menschen wirklich miteinander zu tun haben, die sollen untereinander Freundschaft pflegen und sich einig sein. Daher gibt es eine Vielfalt, weil jede Gruppe, die für sich das so praktiziert, diese Einheit, sich vielleicht von der anderen unterscheiden wird. Und wenn die dann zusammenkommen, bilden die natürlich eine neue Einheit und einigen sich wieder über Dinge. Aber das kann niemals hierarchisch nach unten wie eine Vorgabe sein. So, wenn es das gab in der Kirchengeschichte des Buddhismus, dann war das im Grunde genommen dem Wesen nach nicht buddhistisch. Dann war das sozusagen aufdoktroyiert oder irgendwie institutionalisiert. Was danach kommt, ist aber, oder warum das hier steht, ist bestimmt auch, weil man, was sagt die Uhr? Weil man natürlich, was wirklich zutiefst buddhistisch ist, ist das Einschließen aller Wesen in die eigene Erfahrung. Ja? Sozusagen die Einheit aller fühlenden Wesen, das kennt der Buddhismus schon, dass der Buddhismus sagt, nicht nur Menschen wollen alle glücklich sein, sondern eigentlich alle Lebewesen wollen letztlich glücklich sein und Leid vermeiden. Also jeder, der Schmerz empfinden kann, vermeidet den irgendwie. Und deswegen sind wir anderen Wesen gegenüber nicht unterschiedlich und haben deswegen keine Priorität sozusagen. Wir können nicht über andere herrschen. Wir müssen uns, sollten uns alle, das ist ein Ideal im Buddhismus, alle gleich sehen, auf der gleichen Stufe. Insofern gibt es schon eine Art Einheit unter allen Wesen, aber da wären dann auch die Buddhisten nicht für sich, sondern da würden dann alle Wesen dazugehören. Was man hier natürlich ausdrücken will, ist, dass innerhalb so einer Gemeinschaft wie der buddhistischen, wie der Deutschen Buddhistischen Union, das Ziel ist, dass die verschiedenen Traditionen sich respektieren. Die schauen ja auch schon darauf, wer dann dazukommt, ob die dann auch nach dem Verständnis der meisten Buddhisten wirklich eine buddhistische Gruppe sind, nämlich nach dem, was hier steht. Und wenn das so ist, wenn sie das so angenommen haben, dann haben die einfach das gleiche Stimmrecht und gehören dazu. Und dann sollte man diese Einheit untereinander natürlich pflegen. Aber es gibt nicht eine Einheit aller Buddhisten auf der ganzen Welt. Es gibt eine Vielfalt von Buddhisten auf der ganzen Welt. Eine wahnsinnige Vielfalt. Es gibt sowohl in der Praxis als auch in der Formulierung. So, was aber allen gemeinsam ist, und das definiert sozusagen eine buddhistische Gruppe, sie folgen dem Buddha als ihrem gemeinsamen Lehrer und als ihren höchsten Lehrer. Ja. Der Buddha ist der, das ist das Kennzeichen der Buddhisten, dass bis der Buddhismus völlig unbekannt geworden ist und ein neuer Buddha kommen müsste, um das wieder zu entdecken, folgen wir alle dieser gleichen Lehre, die wir für uns angenommen haben. Insofern ist der Buddha die letzte Instanz. Und dann kommt hier diese Formulierung dieser drei Punkte, die ich schon erwähnt habe, dass der Buddhismus auf diesen drei Säulen steht. Das eine ist die Säule der Ethik, das andere ist die der Meditation, Geistesschulung oder Sammlung, wie es hier steht. Und das dritte ist der Weisheit oder des Wissens. So, das sind diese drei Säulen. Ethisches Verhalten, Meditation und Weisheit, also Erkenntnis. Und die sind etwas sukzessiv und trotzdem wirken sie von Anfang an zusammen. Der Buddhismus steht in erster Linie für ein ethisches Verhalten. Also im Buddhismus ist alles, was sozusagen zu einer Entwicklung führt oder zur Meditation führt, basiert auf einer guten Tugend, sagt man oft. Also auf einem reflektierten Handeln, das sich auf, in erster Linie auf Rede und körperliche Handlungen bezieht. Das ist die erste Praxis, ist Ethik im Buddhismus. Und nach der Ethik kommt eben kommen diese vielfältigen Meditationsformen, die aber alle auf Ethik aufbauen. Also aufgrund von einer, um es praktisch zu sagen, wenn, das klaue ich jetzt von einem anderen Lehrer, wenn hinten an der Tür irgendwie die Mafia ist und von mir Geld fordert und vorne die Polizei klingelt, weil ich verhaftet werden soll, kann ich nicht meditieren. Ja? Wenn es aber umgekehrt ist, dass ich beruhigt sein kann, dass ich sozusagen nirgendwo in Schwierigkeiten bin, wenn meine Ethik für mich in Ordnung ist, wenn es nichts ist, was ich verstecken muss, kann ich wunderbar meditieren, dann kann ich sehr gut bei mir selber sein. Ja? Deswegen Ethik hat eine sehr sinnvolle ist eine sehr sinnvolle Vorarbeit für Meditation. Und aus dieser Meditation, die sehr vielfältig ist, entsteht dann das Ziel der Einsicht in die Wirklichkeit. Das nennt man Weisheit im Buddhismus. Das ist allen buddhistischen Schulen gleich, diese drei Säulen. Und jetzt kommt das, was ich eben mit Ethik beschrieben habe, das sozusagen mit den ersten drei Punkten, nämlich der sogenannten Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha. Zuflucht, habt ihr das mal gehört, dass die Buddhisten Zuflucht nehmen? Ja, das hört sich so ein bisschen verrückt an. Das heißt doch eigentlich so Refuge, Zuflucht. Das ist eine alte Bezeichnung in Indien gewesen, wenn man einen Lehrer hatte, dann ist man zu ihm gegangen als Schutz oder als wie ein Flüchtling sozusagen. So hat man das bezeichnet, wenn man der Schüler eines Lehrers wird, dann nimmt man Zuflucht bei diesem Lehrer. Dieses Wort Zuflucht hat einen Schutzcharakter, hat aber auch sowas wie zusammen praktizieren oder Zuflucht nehmen, nennt man das im Buddhismus. Diese Zuflucht ist zu Buddha Dhamma Sangha. Das ist der erste Punkt, was sozusagen einen Buddhisten kennzeichnet. Sie am Anfang steht, ne? Da steht ja nicht, bekenne mich, aber wir nennen das meistens eigentlich, ich nehme Zuflucht beim Buddha, beim, beim Dharma und beim Sangha. Und das ist nur eine persönliche Zuflucht. Und das, was jetzt kommt, was sozusagen der zweite Punkt ist, der eigentlich einen Buddhisten ausmacht, ist, dass er sogenannte fünf Tugendregeln, fünf Ethikregeln akzeptiert als die Grundlage seiner Praxis. Ja, und das macht ihn nach buddhistischer Auffassung, macht das jemanden zu einem Buddhisten, wenn er Zuflucht hat bei Buddha Dhamma Sangha und wenn er diese fünf Tugendregeln für sich akzeptiert hat. Und diese fünf Tugendregeln sind ehrlich gesagt überhaupt nichts genuin Buddhistisches. Die werden nur im Buddhismus als Praxis genutzt, sozusagen. Die bezeichnen sozusagen die fünf, ich sage gern, die Regeln der Menschlichkeit oder des Zusammenlebens. Es gibt keine Gesetzgebung, keine Religion, meiner Kenntnis nach, die diese fünf Regeln nicht entdeckt. Nur vielleicht anders formuliert. Zum Beispiel, die sind auch in 10 Geboten drin. Die sind Grundlage unserer Gesetzsprechung. Die hat Immanuel Kant auch ohne Religion formulieren können. Und der Buddha konnte die auch ohne Religion formulieren. Und das ist, die sprechen über den kleinsten gemeinsamen Nenner in einer Sache, die aber in Wirklichkeit ein hohes Ziel haben kann, dass man nämlich keine Lebewesen tötet oder verletzt. Ja? Das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner. Wir sind uns alle einig, also wir fangen damit an, dass wir nicht mehr töten. Aber das Endziel im Buddhismus ist, dass man Liebe zu allen Wesen entwickelt, die komplette, also vielleicht haben wir das Wort Ahimsa gehört, Gewaltfreiheit. Das letztendliche Ziel ist, zwischen gar keinem Wesen mehr zu unterscheiden, sondern alle gleichwertig und gleich zu achten. Also das grenzenlose Mitgefühl. Aber der kleinste gemeinsame Nenner ist, nicht zu töten. Das zweite ist, nicht zu stehlen oder wie es im Buddhismus heißt, nichts Gegebenes zu nehmen. Das beinhaltet sozusagen die Verantwortung des Besitzes anderer oder in Bezug auf Natur und auf Gesellschaft, dass Gemeingüter nicht für mich unrechtmäßig beansprucht werden können, sozusagen. Das ist der ganze Bereich von Umgang mit Besitz. Und der nächste gemeinsame Nenner ist, hier steht unheilsame sexuellen Handlungen zu begehen. Keine schädigende Handlung heißt es ursprünglich in den alten Texten. Also keine Sexualität zu leben, die andere schädigt. Ja? Ich denke, das ist nichts besonders genuin Buddhistisches, das ist eine Grundlage für jedes Zusammenleben. Buddhismus ist das so formuliert, dass Menschen, die gebunden sind, oder damit meint man meist, in eine bestehende Beziehung einzugreifen oder mit Minderjährigen oder gegen den Willen und so weiter. Es gibt verschiedene Anwendungen, wie man das formulieren kann, aber dass man sozusagen verantwortlich mit Sexualität umgeht. Und das nächste ist, nicht zu lügen, nicht unwahr oder unheilsam zu reden. Im Buddhismus ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass man nicht die Unwahrheit sagt. Also der Buddha formuliert das so, wenn jemand vor Gericht dich fragt, hast du es gesehen? Und du sagst, ich habe es nicht gesehen, das wäre eine Lüge aus buddhistischer Sicht oder umgekehrt. Ich habe es nicht gesehen und sage, ich habe es gesehen. Also wenn man bewusst die falschen Dinge sagt. Aber das ist ein großes Feld, das sehr weit gehen kann, das dann auch Dinge beinhaltet wie keine grobe Rede oder zum Beispiel jemandem nicht was zu erzählen, was ihn von einer anderen Person trennen könnte, weil ich das irgendwo gehört habe, das, was man hintertragen nennt in Altdeutsch oder geht es auch Richtung Geschwätz und Unsinnreden und so weiter. Hat viele Facetten, aber mit Rede sinnvoll umzugehen. Und das Letzte, was hier genannt wird, sind keine berauschenden Mittel, die das Bewusstsein trüben. Ursprünglich steht da nicht das Bewusstsein, da steht eigentlich die Träge machen. Also damit ist meistens gemeint Alkohol oder Drogen. Also man soll, im Buddhismus ist es ein Ideal, dass man jederzeit klar bewusst ist, weil das sozusagen angewandt werden kann. Und wenn man getrübt ist im Geist, handelt man nicht mehr verantwortlich oder nicht mehr heilsam. Deswegen gemeinsam, da gibt es in Deutschland so ein bisschen Uneinigkeit unter Buddhisten und auch in manchen anderen westlichen Ländern. In Asien hat man da weniger Probleme mit. Da bricht man entweder diese Regel oder man befolgt sie. So, aber hier ist es so, dass es dann auch viel diskutiert wird. Ja, aber in unserer Gesellschaft muss man doch ab und zu mal ein Gläschen Wein und so. Und da ist auch bei Buddhisten großer Flexibilität sozusagen. Aber ursprünglich heißt es einfach sozusagen von allem, was was das eigene Erleben oder was einen träge und unklar macht, bewusst darauf zu verzichten. So, diese fünf Regeln plus die Zuflucht, das ist das, was ein Buddhist konstatiert in allen Traditionen. Und das Letzte, was hier noch dran gefügt ist, ist sozusagen der Peak der buddhistischen Praxis. Hier in diesem Text sind drei buddhistische Praktiken genannt. Das erste war gerade, diese fünf Tugendregeln zu praktizieren. Das zweite ist, über den Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft zu reflektieren und das Reflektieren zu praktizieren. Das dritte ist sozusagen das, was das schönste Markenzeichen des Buddhismus ist, ist diese grenzenlose Liebe zu allen Wesen. Ja, da heißt es, zu allen Lebewesen will ich unbegrenzte Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entfalten, im Wissen um das Streben aller Lebewesen nach Glück. Ja, das nennt man auch, manchmal nennt man es die göttlichen oder himmlischen Verweilungen oder die unermesslichen, das mag ich am liebsten, die unermesslichen. Das ist eine bestimmte, wahrscheinlich schon inzwischen genuin buddhistische Praxis, aber zur Zeit des Buddhas gab es auch andere Asketen, die das praktiziert haben. Das ist diese tiefe, herzliche Freundlichkeit zu allen Wesen zu entwickeln, nicht weil ein Gott das sagt oder weil jemand das sagt, sondern weil es sich ableitet, wie hier steht, aus dem Wissen, dass eigentlich alle glücklich sein wollen und dass es mich auch eher glücklich macht, ihr Glück mit einzuschließen, sozusagen. So was, ihr kennt das wahrscheinlich vom Christentum, Deutsch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Kennt ihr das? So habe ich das mal als Kind gelernt. Jesus hat das schon ein bisschen cleverer formuliert, falls es von ihm ist. Also, was du willst, dass man dir tut, das füge allen Menschen zu, das wäre das ganze Gesetz und die Propheten in einem Paket. Und im Grunde genommen ist diese eine universelle Wahrheit im Buddhismus auch vorhanden, dass wenn andere glücklich sein wollen und ich auch, dann ist das Beste, wenn wir uns gegenseitig glücklich machen und wenn wir uns nicht sozusagen ausschließen. Und im Buddhismus hat das eben diese vier Facetten, die Freundlichkeit, das Mitgefühl, wenn es jemandem schlecht geht, oder Empathie, das, was man Empathie nennt, ja, Empathiefähigkeit, sagt man heute viel. Das dritte, Mitfreude, wenn es jemandem gut geht, sich an dem Erfolg oder auch an den Qualitäten eines Menschen zu erfreuen. Und das vierte ist die Praxis des Gleichmuts. Das ist ein bisschen ein altes Wort, aber Gleichmut meint diese Ununterscheidbarkeit zwischen den Wesen, dass man nicht zwischen Geschlechtern, zwischen Hintergründen, zwischen was auch immer unterscheidet, sondern dass man alle Wesen nicht partiell sozusagen unterteilt, sondern allen für alle die gleiche Offenheit, die gleiche Achtung hat, einschließlich sich selber jeweils. Heißt auch im Buddhismus, Gleichmut heißt im Buddhismus auch, dass mein Geist nicht ständig zwischen Ablehnung und Anhaftung, zwischen Wegschieben und Anziehen schwankt, sondern die Dinge so akzeptiert, wie sie sind, sozusagen. Ja, und das schließt sozusagen das ab, was uns hier das buddhistische Bekenntnis bietet.
Ich glaube, es gibt Fragen.
Walter.
In Navarro und Bill habe ich es überhört. Oder du hast es nicht erwähnt. Und ich finde es ganz entscheidend, warum leiden, also warum ist das Leben leiden? Mhm. Weil nämlich alle Erscheinungen, alle bedingten Entstehungen, eben diese drei Bedingungen haben, sie sind unbeständig. Also,
habe ich übersehen, ne?
Ja,
genau.
Sie sind gleichvoll und sie sind und sie haben kein Ich, also kein Kern.
Ja, siehst du, das habe ich völlig, super Walter, das stimmt, das steht hier auch drin und das habe ich völlig übergangen, dass diese drei Dinge, also Sabbe, Sankara, Anicca, alles Bedingte, ist vergänglich. Das ist so eine Entdeckung des Buddha, dass alles, was entstanden ist, bedingt entstanden ist, vergänglich ist, also wieder vergehen muss. Und dass alles Bedingte, weil es wieder vergeht, auch leidvoll ist, dass das Leid definiert. Und dass alle Dinge einschließlich des Nibbana, das oder Nirvana, was die Buddhisten erreichen wollen, kein eigenes Selbst hat, also nicht aus sich heraus besteht, sondern kein Ego hat, kein Ich hat. Und dass nur der ursprüngliche Zustand des Geistes, des Herzens, wenn er frei von den Befleckungen ist, den Frieden darstellt, das Nirvana. Das sind aber nicht Dinge, die man, auch nicht Dinge, die man, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, die man glaubt oder übernimmt wie ein Dogma, sondern das ist eine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die der Buddha für sich erreicht hat, ja, die man reflektiert und die ein Ziel sind, im Buddhismus zu verwirklichen, dass ich erkenne, dass alles vergänglich ist und deswegen leidvoll und so weiter. Das sind die sogenannten drei Wirklichkeiten, ja, oder Erscheinungen oder Phänomene oder ich sage gerne Wahrnehmungen, ja, der Wirklichkeit. Danke, Walter.
Genau, also jetzt ist Platz für Fragen zum Vortrag oder auch zum Buddhismus in generell, wenn man Fragen hat.
Habe ich euch geschlagen mit so viel Information?
Ja, ich versuche eine Frage zu formulieren, aber ich weiß nicht, also gibt es denn sowas wie einen buddhistischen Schöpfungsmythos oder wird irgendwie der Umstand, oder wie wird der Umstand kommuniziert, dass wir überhaupt da sind?
Ja, gar nicht. Der Buddha war so ehrlich, so verdammt ehrlich, wenn ich das so sagen darf. Der hat gesagt, ein Anfang ist nicht erkennbar und ein Ende ist nicht erkennbar von dieser bedingten Welt. Ne? Er hat nicht gesagt, dann und dann ist es so und so entstanden. Es gibt nur indische Mythologien, die er benutzt hat, um bestimmte gesellschaftliche Vorgänge, wie sie sich über bestimmte Generationen und so verändert haben, die zu erklären. Er hat selber in seiner Erleuchtung 91 Äonen, also Weltentstehungszyklen, zurückschauen können an Wiedergeburten. Und trotzdem konnte er keinen Anfang entdecken. Ja? Also es gibt keinen Entstehungsmythos und auch keinen Endmythos, sondern eigentlich geht man davon aus, dass das nicht definierbar ist. So wie das All irgendwie nicht wirklich, man kann nicht sagen, wo fängt es an, wo hört es auf. Wenn man ehrlich ist, ist es Spekulation. Und der Buddha hat sich entschieden, alles Spekulative nicht zu verfolgen. Er hat gesagt, das macht keinen Sinn. Was man nicht erkennen kann, soll man nicht weiter darüber spekulieren. Also es gibt keinen. Nein, es gibt keinen Entstehungsmythos. Ne?
Gibt es denn andersrum oder gäbe es denn hypothetisch andersrum Buddhismus, wenn es keine Menschen gäbe oder halt keine Wesen, die halt irgendwie einen Geist wahrnehmen oder beschreiben können?
Ohne Menschen kein Buddhismus. Nee, das stimmt. Buddhismus bezeichnet ja nur Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise versuchen, sich zu verändern oder zu entwickeln. Ohne Menschen keine menschliche Entwicklung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage...
Das beantwortet
ja, schon. Also es gibt kein absolutes, was bestehen würde außerhalb des Erlebens. Das ist eigentlich das Typische am Buddhismus. Der Buddha hat bis ins Detail das, was durch die Sinne, und da gehört der Denksinn oder als Empfindungssinn, die Ideen und so weiter auch dazu, die man im Traum zum Beispiel, die aktiv werden, alles, was man wahrnimmt durch die Wahrnehmungsorgane, das ist die Wirklichkeit, das ist das All, das ist alles. Ja? Aber die Spekulation, ob zum Beispiel ein Photon existiert oder nicht, ist unwichtig. Ja? Weil die also ein Photon, Lichtpartikel, ne? Ist ja, so bezeichnet man, die wir nicht sehen können, die Lichtpartikel, die hier rumschwirren. Das ist alles super spannend. Ja? In Wirklichkeit ist die Wissenschaft für Buddhisten sehr spannend. Aber letztendlich ist es nicht Teil deiner erlebten Wirklichkeit, sondern eine Idee, an der wir uns die Welt erklären. Und das ist legitim, aber ist nicht deine Wirklichkeit sozusagen. Also du erlebst, du kannst kein Photon empfinden zum Beispiel. Ist das dein, geht das in die Richtung?
Ja, das ist schon, also das scheint für mich dann auch so eine Abgrenzung zu sein. Und man kennt halt von den klassischen Weltreligionen, die haben das halt alles. Ne? Die bieten halt das ganze Package an mit, so ist die Welt entstanden, jetzt bist du da und dann kommst du dahin. Ne? Und das ist definitiv hier nicht zu finden.
Nein, das ist nicht zu finden. So weiter.
Das ist schon eine sehr abstrakte Diskussion. Mich würde was viel
Praktischeres interessieren.
Super. Genau. Wenn ich, und so ist es ja, also wir haben ja alle irgendwie Leid erlebt, wollten was am Leben ändern oder uns weiterentwickeln, wir wollen glücklich werden. Und man orientiert sich dann auch an unterschiedlichen Dingen und hat dann auch Erkenntnisse, die halt dann auch verändern. Ab wann ist man denn Buddhist? Wenn man selber entscheidet, ich möchte Buddhist sein oder denkt an andere Buddhisten, man ist noch kein Buddhist. Mhm. Ist man kein Buddhist, wenn man sein Wein trinkt, wenn man eine Mücke tötet oder wenn man ein Schwein isst? Oder ist denn da? Also,
ja, das ist eine sehr relevante Frage. Ja. Ja. Also, ich dachte, ich hätte heute Abend schon gesagt, das Wort Buddhist ist sowieso nicht abgegrenzt. Also, das haben wir erfunden. Also, im Buddhismus gibt es nicht den Buddhisten. Es gibt sagen jemanden, der dem Buddha nachfolgt oder mit ihm oder wie er praktiziert. Das gibt es, Schüler gibt es. Aber es gibt nicht die Bezeichnung Buddhist. Das ist eine westliche Sache und der Buddhismus. Aber es gibt einen Eintritt in diesen Weg, ja, und der ist schon bezeichnet, indem man Vertrauen hat zum Buddha, das auf jeden Fall. Und dann ist aber auch nicht sofort so immer von den Texten, die ich kenne und auch von meiner Erfahrung, dass man zum Beispiel diese 5 Tugendenregeln dann sofort vielleicht gut auslebt. Im Gegenteil, es gibt sogar Leute, die haben schon gut meditiert und sind dann noch Alkoholiker geworden. Es gibt jemanden in der Nähe von Buddhas Familie, sie schon, wie und der soll tatsächlich das, was erreicht haben und so. Also da ist schon noch Spielraum für Schwäche sozusagen. Es ist auch kein Gesetz, sondern dass man nimmt die Sachen für sich aus persönlichem Entwicklungswunsch an. Es gibt kein Gesetz, der sagt, du musst das tun. Aber das variiert bei Buddhisten. Bei uns ist es so, für uns ist es sogar so, dass diese 5 Tugendregeln sozusagen so eine Art Voraussetzung darstellen. Wir sagen uns, wenn jemand nicht bereit ist, willentlich nicht mehr zu töten, was kann man da machen oder so? Ne? Also das ist für uns so ein Minimum, ne? Diese 5 Tugendregeln. Für uns persönlich ist auch das nicht, also Rauschmittel und so ist auch ein Minimum. Aber da gibt es ein bisschen Bandbreite und auch Raum für eigene Entwicklung. Was aber dann so ein Marking Point ist, und es wird aber auch nicht eingefordert von Gruppen, ist, dass man seine Zuflucht nimmt zu Buddha Dhamma Sangha. Aber auch das muss auf dem eigenen Wunsch beruhen. Also wenn jemand zum Beispiel beispielsweise in unserer Tantra-Gruppe mitmachen will, gibt es überhaupt gar keine Bedingungen oder so, oder hier in der BGH. Wir kontrollieren nicht niemanden, weil das ja alles eine eigene Entscheidung ist. Aber so persönlich würden wir sagen, wenn jemand Zuflucht hat und praktiziert, dann ist es wahrscheinlich so, dass er auf dem Weg ist. Ne? Aber ob du dich Buddhist nennst, das ist deine eigene Sache. Also wenn du morgen zu deiner Kollegin sagst, auf der Arbeit, übrigens, seit gestern bin ich Buddhistin, da würde ich das nicht hinterfragen oder so. Ne? Das ist ja super, wenn du dich so empfindest. Ja? Es gibt da nicht, ist da nicht so abgegrenzt. Ne? Es gibt auch keinen strengen Ritual, wie man aufgenommen wird. Zumindest in den meisten buddhistischen Gruppen. Es gibt manche buddhistischen Gruppen, die haben so ein Ritual entwickelt. Aber ich würde ja gerne eigentlich meine ganze Gruppe sagen, so, habt ihr eigentlich alle Zuflucht? Dann machen wir das jetzt erstmal ordentlich. Aber das ist eigentlich nicht buddhistisch. Beantwortet das deine Fragen?
Ja.
Also der Buddha hat auch nicht gesagt, dass du dein Leben lang nicht tötest, wenn du diese Regel auf dich nimmst, sondern willentlich sozusagen. Also wenn du ein Auto hast und fährst nach Hannover damit, dann wirst du ganz sicherlich ganz viele Mücken unterwegs töten. Und der Buddha hat zu einem Jain gesagt, der so ganz streng war, hast du ein Auto?
Nee, aber man könnte ja auch das Fahrrad nehmen.
Genau, finde ich auch besser, ja, buddhistischer sozusagen. Aber Leben heißt leider Leben vernichten, das ist ein bisschen inklusiv. Der Buddha hat selber gesagt, das ist nicht realistisch, dass ihr sagt, man könnte völlig ohne das auskommen, weil selbst ich, hat er gesagt, also der Buddha, der niemandem was zuleide tut, auf dem Weg hierhin, auch wenn ich barfuß gehe, um keinen zu schaden, brauche ich trete auf kleine Tiere. Das ist unumgänglich sozusagen. Aber die Motivation zählt. Oder das macht das aus. Ne? Also wenn jemand sagt, eigentlich würde ich gerne auf Alkohol zum Beispiel verzichten, damit ich einen klaren Kopf habe und gut meditieren kann. Aber ach, das war jetzt so lecker, dumm gelaufen oder so. Diesen Spielraum gibt es schon, ehrlich gesagt. Ja. Und manchmal sagt man auch was, was man vielleicht nicht hätte sagen sollen und so. Es ist kein Gesetz. Ne?
Ja. Und hat das seit dem Buddha nochmal irgendwer geschafft, die Erleuchtung zu erlangen?
Ja, ganz viele. Ja, ganz viele. Wenn nicht, dann wären wir nicht hier. Ja, das sage ich mit tiefer Überzeugung. Ja, es gibt ganz viele, auch heute gibt es viele, die am Endziel ankommen. Ja, das gibt es.
Und wenn man am Endziel ist, dann ist...
ist man einfach nur ein ganz normaler Mensch. Ich bin nicht am Endziel, deswegen kann ich das nicht. Aber da ist in Wirklichkeit nur einfach so, wie es beim Christentum, ein wahrer Mensch. Also das ist einfach nur, das Drama ist vorbei. Ja? Du schwankst nicht mehr zwischen Glück und Unglück, sondern da ist, du bist ein richtiger Mensch sozusagen. Aber du magst vielleicht immer noch einen Cappuccino gerne trinken oder so, hast immer noch Neigungen, aber es gibt immer noch den Rest des Erlebens, sagt man im Buddhismus. Also nach dem, wenn du deinen Körper ablegst, dann bist du nur noch das, was wir nicht im Buddhismus nicht bezeichnen, was nur umschrieben wird, wenn das Ziel erreicht ist. Aber es gibt diese Verwirklichung. Ja. Und es gibt auch viele, die kleinere Verwirklichungen auch im Westen erreichen, auch größere. Ja, ja, es gibt das. Hier und jetzt. Zeitlos. Ich würde sogar sagen, Hauke, wenn es nicht diese kleinen Erfolge gibt, dass die Praxis was bringt, dann würde ich es aufgeben. Also ehrlich gesagt bin ich nur Buddhist, weil es funktioniert. Ja, nicht weil es funktioniert. Wenn es nichts bringen würde, die Praxis, dann wüsste ich nicht, warum ich das noch machen soll. Das ist sozusagen Grundsatz im Buddhismus. Also es muss eine Frucht bringen, es muss Sinn machen. Ja, die Sache ist in sich praktisch zu praktizieren, um des Praktizierens willen, wäre sich ins Auto setzen, um des Autos willen, aber nicht fahren oder so. Das wäre Unsinn, ja. Ja, wenn jemand praktiziert und gar kein Stück glücklicher wird, dann würde man sagen, irgendwas machst du falsch oder vielleicht ist das nicht dein Ding. Oder ist nicht dran oder so. Ja. Ich glaube, Buddhismus ist auch nicht so einfach zu praktizieren, muss auch eine Menge lernen und so. Ich glaube, man macht das nicht, wenn es nicht eine Frucht bringen würde. So. Ja. Matthias.
Der Buddha, ne? Also diese Figur, die halt die Rolle des Erlösers oder desjenigen, der das quasi entdeckt oder als erster drauf gekommen ist, wie wichtig nahm er sich selbst?
Gar nicht wichtig.
Wie viel Stellenwert nimmt das generell ein im Buddhismus? Das ist eben diesen, weil letztendlich ist es ja ein universelles Modell. Ne? Das wird auch gesagt, das kann im Prinzip jeder auch erreichen über verschiedenste Wege. Deshalb frage ich mich, weil ich sehe hier auf der ersten Seite, da geht es halt immer um diesen einen. Ne? Und
ja, genau.
Der ist toll und der ist erleuchtet, genau. Der ist das.
Ja.
Wie viel Raum nimmt das wirklich ein?
Richtig viel Raum, aber anders als du gesagt hast, er ist kein Erlöser. Also der Buddha sagt, man kann nicht für einen anderen praktizieren. Ja? Er ist nur sowas wie eine Leitfigur, wie ein Vorbild, wie ein Wegfinder, so hat er sich selber genannt, der Wahrheitsfinder, der Wegfinder. Er hat das entdeckt und es hat bei ihm so optimal funktioniert, dass er sagen kann, wo der Weg lang geht. So wie jemand, der... Ich war schon mal auf diesem Berg, da musst du da lang gehen. Ne? Aber es gibt dann auch ein paar unterschiedliche Wege dahin. Aber kennst du dieses Prinzip der Nachahmung? Wir sind ja christlich geredet, Imitatio Christi, habt ihr sowas mal gehört? Also durch Nachahmung kann man was schneller erreichen. So, die Verehrung des Buddha ist nicht unbedingt der Person Buddha, weil niemand hat die Person Buddha kennengelernt. Und auch in seiner Zeit, als er gelebt hat, hat er sich ziemlich rar gemacht oft. Der hatte Begegnungen mit Menschen und hat immer gesagt, er so schnell wie möglich möchte wieder entlassen. Er möchte, dass sie das selber für sich herausfinden. Und er hat sehr unscheinbar gelebt. Der war ein Bettelmönch bis zum Ende seines Lebens, hat er in sehr einfachen Verhältnissen gelebt. Also die Verehrung, die manche buddhistische Lehrer heute bekommen, die hat der Buddha nie erlebt. Das ist übertrieben sozusagen. Das ist vielleicht einfach eine menschliche Neigung, den eigenen Lehrer sehr hoch zu halten. Aber der war halt extrem authentisch und wer ihm begegnet ist, der hatte eine Begegnung mit der Realität irgendwie, mit dieser Ladung von Authentizität. Und das hat Menschen beeindruckt. Aber der Buddha hat keinen Hype aus sich gemacht, wenn du so willst. Im Gegenteil, er hat immer gesagt, möge mir das nie passieren, so berühmt zu werden. Unsere Verehrung vom Buddha ist nicht nur eine Verehrung Verehrung des historischen Buddha, obwohl ja, das geht. Wir meinen den historischen Buddha, aber es ist gleichzeitig dessen, was es repräsentiert. Dass nämlich ein Mensch ein Buddha werden kann, repräsentiert meine eigene innewohnenden Fähigkeiten. Ja? Deswegen sage ich, eine spätere Tradition, dazu auch Buddha, Natur und so weiter. Der Buddha repräsentiert auch deinen eigenen Geist sozusagen. Die Fähigkeit, dich selber zu befreien, ist personifiziert am Beispiel des Ersten, der das für sich erreicht hat, und viele andere. In die Verehrung des Buddha ist die Verehrung, der Buddha hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Dhamma, also diese Lehre oder den Weg oder die Wirklichkeit. Und wer den Weg, die Lehre und die Wirklichkeit sieht, der sieht mich. Also das ist sozusagen im Grunde genommen identisch, Buddha und Dhamma. Ja, Buddha und Dharma. Ja, aber es ist kein Erlöser. Der ist niemand, der für dich was tun kann. Der Buddha kann gar nichts für dich tun. Das Einzige, was er für dich tun konnte, ist, dass er es selber erreicht hat und dadurch ein Beispiel ist für dich und sozusagen sehr viel darüber sagen konnte, darüber lehren kann. Okay.